Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Willkommen zur Predigt. Ich würde gerne mit einer kleinen Übung starten. Schließt doch mal die Augen bitte. Und stellt euch einen Schatz vor. Keine andere Vorgabe, einen Schatz. Seht ihr diesen Schatz? Das war's schon. Es wäre jetzt spannend, einfach mal all die Bilder zu sehen oder nebeneinander zu legen, die jetzt gerade so in eurer Vorstellung waren. Ja, was habt ihr gesehen? Silber, Gold, vielleicht eine Schatztruhe oder vielleicht hatte dieser Schatz auch zwei Beine und blonde Haare. Also gut, ich möchte euch, und Philipp hat das ja schon eingeleitet, ich möchte mit euch über die Schätze im Himmel sprechen, und zwar deswegen, weil Jesus darüber gesprochen hat. Wer kennt sie nicht, die Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie die Motten und der Rost nicht fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und habt ihr euch mal gefragt, was das wohl für Schätze sein könnten, die wir im Himmel sammeln, die da lagern? Silber? Gold? Oder vielleicht Geschenke, so die eingepackt sind mit so einer roten Schleife? Das sind schon etwas seltsame Vorstellungen, denn was sollten wir denn bitteschön im Himmel mit solchen Geschenken anfangen? Gold ist keine Mangelware im Himmel und auch sonst wird uns im Himmel an nichts fehlen. Und ich würde gerne mit dieser Predigt so mit einem Mythos brechen, dass wenn wir unser Leben hier auf dieser Erde gelebt haben und viele gute Dinge getan haben, möglichst selbstlos waren, dass wir uns dann sukzessive so eine Schatzkammer im Himmel aufbauen. Und wenn wir dann im Himmel angekommen sind, dass wir dann so eine personalisierte Schatzkammer vorfinden, wo dann eben, ja, was wartet auf uns, ja. Und ich habe mich da selber bei ertappt, man hat irgendwie eine Vorstellung davon. Aber ich glaube, Jesus hat etwas anderes gemeint, als er über die Schätze im Himmel gesprochen hat. Haben wir uns vielleicht so eine, das Königreich Gottes oder diese Schätze im Himmel, wie so eine Lebensversicherung vorgestellt, dass wir hier auf der Erde die Beiträge bezahlen und wenn wir dann im Himmel sind, dass wir dann unsere Auszahlung bekommen. Auch für all die Sonderzahlungen, für all das extra Leid, durch das wir gegangen sind, was auch immer. Ich glaube, darum geht es beim Königreich Gottes und bei dem Schätzen im Himmel überhaupt nicht. Jesus wollte etwas anderes sagen. Diese sicher verwahrten Schätze im Himmel, wenn wir sie denn haben, das ist etwas, auf das wir zu jedem Zeitpunkt Zugriff haben. Auch jetzt, hier, in diesem Moment. Sie sind immer verfügbar, bereichern das Leben eines Menschen und machen es wertvoll. Du hast es mit deiner Tochter ja auch schon angedeutet. Und in der Bibel haben wir hier ein kleines Übersetzungsproblem, denn wenn wir in der Bibel die Worte Schätze im Himmel lesen, sollte dort eigentlich stehen das Königreich der Himmel. Das ist sehr wichtig. Das Wort Himmel lautet im Griechischen Uranos, die Mehrzahl Uranoi. Und immer wenn Jesus vom Königreich der Himmel gesprochen hat, verwendete er das Wort Uranoi, also die Mehrzahl. Und das hat zu tun mit der Weltsicht zur Zeit Jesu, weil es die Vorstellung war, dass der Himmel nicht nur der Ort ist, an den ich gehe, wenn ich sterbe, sondern auch die Luft um uns und der Weltraum, die Planeten und die Sterne. Es herrschte die Überzeugung in der damaligen jüdischen Kultur, dass der Himmel eine geistliche Realität ist, die den fassbaren Raum um mich herum erfüllt. Wenn wir darüber nachdenken, finden wir das in der Bibel überall. Zum Beispiel, wenn Abraham seinen Sohn Isaak opfert, beziehungsweise Gott ihn davon abhält, seinen Sohn zu opfern, ruft Gott aus den Himmeln, aber er ist auch direkt neben ihm. Und deswegen kann das Wort Uranoi oder Uranos in der Bibel auf verschiedene Art und Weise übersetzt werden. Es kann einmal heißen, der Himmel, so wie wir jetzt vom Himmel sprechen. Es kann sein, der Himmel über uns, also der sichtbare Himmel. Und es kann übersetzt werden als die Luft. Die frühe Kirche und die Judenchristen glaubten, dass das Königreich der Himmel eben auch etwas ist, das wir jetzt und hier schon erleben. Wenn ich ins Bett schlafen gehe, dann gehe ich im Königreich Gottes schlafen. Das gilt auch für unsere Anwesenheit hier in dieser Kirche. Ich meine jetzt nicht den Schlaf damit. Aber wenn, soll er gesegnet sein. Es ist vielleicht ein etwas komischer und seltsamer Gedanke, aber es ist wahr und es ist wichtig. Jesus sagt es in der Luther-Übersetzung so, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in anderer Übersetzung inwendig in euch. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, dann ist das der Ort, wo unsere Schätze liegen. Es ist nicht nur etwas, was wir bekommen, wenn wir sterben, sondern es ist jetzt schon verfügbar. Es ist etwas, das wir jetzt schon haben können. Plato hat einen Teil davon in seinen Lehren verwandt. Er nannte es eine Welt der Schatten und eine Welt des Materiellen. Er glaubte, dass alles, was in unserer Welt materiell ist, eine Idee als Gegenstück hatte, die nicht zerstört werden konnte. Das unveränderbar und das auch nicht erfasst werden konnte. Nehmen wir zum Beispiel dieses Pult hier, diesen Notenständer. Nach Plato ist er nicht perfekt, denn er kann verbrannt werden oder so. Aber die Idee, der Plan dieses Notenständers, der hat immer bestanden und wird immer bestehen. Plato hätte uns vielleicht folgende Frage gestellt: Ist es besser, den Verstand eines Millionärs zu haben oder eine Million Euro direkt zu haben? Es ist ja durchaus ein Phänomen, dass wenn Menschen sehr schnell zu viel Geld kommen, keine Ahnung, Sportler, wie auch immer, oder plötzlich zu sehr viel Geld kommen, zum Beispiel ein Lottogewinner, dass dann nach einer gewissen Zeit das Geld weg ist und diese Person finanziell wieder so dasteht wie vorher oder sogar noch schlechter. Und das hängt damit zusammen, dass diese Person dann den Schatz hinter dem Schatz nicht hat, nämlich die Reife, das Wissen und den Verstand, mit so viel Geld umgehen zu können. Die weise Antwort lautet also, es ist besser, den Verstand zu haben, wie man sich 1 Million Euro erwirtschaftet oder wie man an 1 Million Euro kommt. Und das bringt mich zu einer ganz wunderbaren Geschichte in 1. Könige 3, wo Salomo Gott um Weisheit bittet. Gott begegnet Salomo im Traum und fragt ihn, bitte, was ich dir geben soll. Salomo, der Sohn Davids, der König über Israel und Juda, ja, ganz zu Beginn seiner Regierungszeit, bei seinem Amtsantritt, kurze Zeit später, fragt Gott ihn im Traum, bitte mich, was ich dir geben soll. Und Salomo bittet ihn um ein gehorsames Herz, um Verstand, dass er Gottes Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Und es heißt, das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und was Gott dann sagt, das gibt's jetzt im O-Ton. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Spielt jemand von euch gerne Monopoly? Wir haben das auch oft gespielt, als unsere Kinder noch kleiner waren. Und ich denke, wir können an dem Spiel Monopoly bildhaft zwei Dinge lernen, vielleicht wie so zwei Lektionen. Die erste Lektion ist, wie man dieses Spiel gewinnt. Natürlich ist es viel Glück im Spiel, aber nicht nur. Und dieser Erfolg könnte, oder das könnte man übertragen, so ein bisschen, wie können wir unser im Leben bestehen? Generieren wir genug Einkommen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, um eine Altersvorsorge aufzubauen, in Urlaub zu fahren, Gutes zu tun? Das kann so dafür stehen. Wie können wir dieses Spiel gewinnen? Wie können wir in diesem Spiel zurechtkommen? Und die andere Lektion von Monopoly, die wichtiger ist, ist, es kommt alles zurück in die Schachtel. Egal wie erfolgreich du gewirtschaftet hast bei diesem Spiel oder gehandelt hast oder eben auch Glück gehabt hast, es kommt alles zurück in die Schachtel. Das ganze Geld, die Hotels, die Häuser, die Spielfiguren, es kommt alles zurück in die Schachtel. Wenn wir fertig sind mit unserem Leben hier, kommt alles zurück in die Schachtel. Genau. In die Kiste, könnte man auch sagen. Wir nehmen nichts mit. Unser Geld nehmen wir nicht mit, unsere Verträge nehmen wir nicht mit, unseren Körper nehmen wir nicht mit. Was wir aber haben und behalten, das sind die Schätze im Himmel, die wir gesammelt haben. Was hat es mit diesen Schätzen im Himmel auf sich? In 2. Korinther 4, 18 heißt es, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Bei den Schätzen des Himmels handelt es sich also um unsichtbare Dinge. Das ist erstmal wichtig festzuhalten. Salomo hat Gott nicht um etwas Sichtbares, sondern um etwas Unsichtbares gebeten, nämlich um Weisheit. Und er hatte diesen Schatz, diesen himmlischen Schatz der Weisheit zur Verfügung. Es war ja nicht etwas, was er bekommen hat, wenn er gestorben ist, sondern es war etwas, was er zur Verfügung hatte, Zeit seines Lebens. Und was großartige Auswirkungen in seinem Leben hatte und auch im Leben der Menschen, die von dieser Weisheit profitiert haben. Dieser Schatz wurde von Gott verfügbar gemacht durch Salomo für ihn und die Menschen um ihn herum, für sein Volk. Bei den Schätzen des Himmels geht es um etwas Ewigliches, um etwas, was nicht verdorben werden kann. Es geht um Wissen, um Weisheit, um ein sinnvolles, blühendes Leben, Jesus zu kennen, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben, anzuwenden, einen guten Ruf, ein gutes Selbstbewusstsein, Gunst und noch vieles. Ich kann noch weitermachen. Es sind noch vieles, um nicht zu sagen, alles mehr. Erinnerungen, Beziehungen, Taten der Güte, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, diese Dinge werden die Welt für immer verändern und sie werden nicht vergehen. Wir können in unsichtbare Dinge investieren, wie Bildung. Ja, es gibt etwas Ewiges in Bildung, Wissen und Worten. Wir können investieren in wachsende Beziehungen, in Freundschaften, in eine stabile Ehe. Schön in dem Zusammenhang dieses Wort Wortschatz. Du hast einen Wortschatz und ich habe einen Wortschatz. Kinder bauen sich einen Wortschatz auf. Was ist das denn? Das ist ein Schatz an Worten, den wir zur Verfügung haben, aus dem wir schöpfen können, mit dem wir spielen können. Ja, der eine hat einen größeren Wortschatz, der andere hat einen kleineren Wortschatz. Ist so. Aber es ist ein Schatz. Ja, finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang. Auch moralische Erkenntnis und unsere Gaben und Talente sind solche Schätze. Nehmen wir zum Beispiel die Gabe, Kranke zu heilen. Es gibt diese Geschichte in der Bibel, wo Petrus und Johannes einem Mann begegnen, der von Geburt an gelähmt war. Und der sitzt da und Petrus und Johannes kommen vorbei und er bittet sie um ein Almosen. Und ja, es ist Bisschen lustig, wie ich finde. Und dann heißt es, dann sagt Johannes, sagt dann, ja, sieh uns an. Und dann steht weiter in der Bibel, und er sah sie an. Also wollte er sagen, ja, und? Und Petrus sagt dann, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Wie viel ist dieser Schatz im Himmel wert? Die Schätze des Himmels sind bedeutender und wertvoller als Kleidung, Autos oder Gebäude. Sie sind unzerstörbar und zugleich haben wir unser ganzes Leben lang Zugriff auf diese himmlischen Schätze. Und wie kommen wir zu diesen Schätzen? Wie können wir sie im Himmel sammeln und lagern? Das ist wichtig, sicher ein ganz interessanter Punkt, wie das geht. Und es ist wichtig anzumerken, es wird nicht einfach so geschehen. Auch hierbei gilt das universelle Prinzip von Ursache und Wirkung. Es ist auch bei Salomo nicht einfach so geschehen. Ich habe das ja vorhin erzählt. Gott ist ihm im Traum begegnet, das stimmt auch. Und zugleich ist es so, dass es zuvor heißt, und zwar ein Vers zuvor, dass Salomo 1000 Brandopfer geopfert hat. Das ist was, oder? 1000 Brandopfer hat er geopfert. Und zwar, da war Hingabe von Salomo. Salomo hat den Herrn gesucht, seine Gunst gesucht. Ja, sagt man so, liest man so drüber weg, 1000 Brandopfer. Aber überleg mal, 1000 Brandopfer, passen die hier in die Kirche? 1000 Brandopfer. Also da war Leidenschaft, da war Opferbereitschaft. Und ja, eine ganz interessante Geschichte. Eigentlich ist es für mich eine ganz interessante Geschichte am Rande, aber sie ist auch ein bisschen zu einer Hauptbotschaft dieser Predigt geworden. Und zwar ist es so, diese 1000 Brandopfer hat Salomo an einer dem Götzendienst geweihten Stätte geopfert. Und dafür hat er sich sogar extra aufgemacht nach Gibeon, wo die bedeutendsten dieser Stätten waren. Wie schräg ist das denn? Diese Götzen, diese sogenannten Höhen, das waren Orte, da wurde Götzendienst betrieben, da wurden böse Dinge getrieben, die den Herrn erzürnten, so heißt es. Da wurde der Göttin Aschera, wurde da ein Bild aufgestellt und so weiter und so fort. Und Salomo geht an diese Stätte und opfert dort dem Herrn. Wie schräg ist das denn? Und es heißt von Salomo, dass er Gott lieb hatte und in den Satzungen seines Vaters David wandelte, nur eben, dass er noch auf diesen Höhen opferte. Dazu fällt mir ein, dass ich mal von Walter Heidenreich gehört habe, dass er den Zehnten von seinem Haschisch gegeben hat. Und ich, für mich einfach in dem Moment, einfach habe ich gedacht, wie krass. Gott sieht unser Herz. Gott sieht unser Herz. Und er sieht nicht zuerst auf die Schräglagen in unserem Leben, auch wenn sie ziemlich krass sind. Ich denke es mir oft, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich gucke, wie ich mich verhalte, wenn ich so das reflektiere oder wenn es mich dann so überfällt. Ich bin hier und da versucht, daran zu verzweifeln. Ich meine das ganz ernst. Aber Gott weiß, dass ich ihn lieb habe und dass ich ihm dienen will von ganzem Herzen und dass ich da mein Bestes geben will. Und er hilft mir. Und uns, oder anders gesagt, er sieht großzügig über Schräglagen hinweg, beziehungsweise hilft mir und uns daran zu arbeiten. Wenn wir das einmal verstanden haben, können wir anfangen, großzügig zu sein mit den, ja, zugegebenerweise extremen Schräglagen der anderen, unserer Brüdern und Schwestern im Glauben. Und wir können sie ermutigen und ihnen helfen. Aber zurück zum Thema. Es wird nicht einfach so geschehen, dass wir Schätze im Himmel haben, dass wir sie dort sammeln und einlagern. Es passiert nicht einfach so. Wenn wir beispielsweise der englischen Sprache mächtig sein wollen, dann brauchen wir dafür eine Vision, wir brauchen eine Hingabe, wir brauchen Disziplin, auch so eine gewisse Opferbereitschaft. Wir müssen ja unsere Freizeit dafür opfern. Und genauso ist das mit anderen Dingen. Ein sinnvolles Leben, gute Dinge für andere tun, eine gute Ehe, das geschieht nicht einfach so. Oder wer glaubt das denn, dass eine gute Ehe einfach so geschieht, so nach dem Motto, ach, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben eine gute Ehe, das ist ja ein Ding. Wer das glaubt, ist vermutlich nicht verheiratet. Es ist nämlich so wie bei dem Schatz auf dem Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Und natürlich, beziehungsweise übernatürlich ist es so, dass wir diesen Schatz im Acker, diesen Schatz haben in dem Moment, wo wir mit dem von Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und am Kreuz für unsere Krankheit und für unsere Schuld gestorben ist. Und natürlich haben wir mit diesem Schatz auch oder enthält dieser Schatz auch alle anderen Schätze. Jesus Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, aber auch alle anderen Schätze. Aber wir müssen danach graben. Ja, dieser Mensch in diesem Gleichnis, er heißt ja, er verbarg diesen Schatz. Wo verbirgt man denn einen Schatz auf dem Acker? Man muss ihn ja schon vergraben, ja, das sind ja keine Büsche auf dem Acker. Das heißt, der ist vergraben, dieser Schatz. Wir müssen danach graben. Das bedeutet Arbeit. Wie tun wir das? Wie graben wir? Wir tun das, indem wir das Himmelreich und Gottes Gerechtigkeit mehr wertschätzen als alles andere. Wir tun das, indem wir unser Leben, unseren Leib Gott ganz hingeben als ein Opfer, welches lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, so wie es in Römer 12, Vers 1 heißt. Die Schätze des Himmels sind, im Königreich Gottes zu leben, in seiner Realität zu leben und seinen Geist jeden Bereich unseres Lebens durchdringen zu lassen. Ich sage das nochmal, die Schätze des Himmels sind, in Gottes Königreich zu leben, in seiner Realität zu leben und seinen Geist jeden Bereich unseres Lebens durchdringen zu lassen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, wir haben Zutritt und Zugang zum Himmel und zu den Schätzen, die dort für uns hinterlegt sind. Epheser 3,1 heißt es ja auch, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichem Segen im Himmel durch Christus. Ich habe mich oft gefragt, was ist denn eigentlich dieser geistliche Segen? Will ich den, geistlicher Segen? Geistlicher Segen ist ganz einfach all der Segen, der durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Ja, es gibt menschlichen Segen und es gibt geistlichen Segen. Das ist der Segen, den der Heilige Geist wirkt. Und ich komme so jetzt eigentlich so zum letzten Aspekt dieser Predigt. Und in dem geht es darum, wie wir mit unserem materiellen Besitz umgehen. Die Schätze des Himmels sind das tausendfache und abertausendfache Wert von allen materiellen Dingen, die wir haben. Und spannend ist in diesem Zusammenhang, dass wir unseren materiellen Besitz verwandeln können in Schätze des Himmels. Die frühe Kirche tat das. Sie hatten eine Redensart. Sie sagten, was wir behalten, das verlieren wir. Was wir weggeben, das behalten wir oder haben wir für immer. Es geht nicht um die Anhäufung von Geld, sondern darum, es wegzugeben. Interessanter Gedanke, ne? Einfach so. Es geht nicht um die Anhäufung von Geld, sondern darum, es wegzugeben. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz dieser Predigt. Es geht nicht darum, eine Arbeit zu tun, die ich hasse, oder in der Monotonie unseres Lebens stecken zu bleiben, sondern darum, im Königreich Gottes zu leben, in der Fülle des Königreiches Gottes zu leben. Es geht nicht darum, eine Arbeit zu tun, die ich hasse, oder in der Monotonie unseres Lebens stecken zu bleiben, sondern in der Fülle des Königreiches Gottes zu leben. Überlegen wir doch mal, wie wir unser Leben führen. Leben wir unser Leben, als würden wir Monopoly spielen? Alles Geld und aller Reichtum, den wir in unserem Leben haben, hat einen Sinn und ist nicht das Ziel. Alles, was wir haben, ist für eine größere, bessere Sache vorgesehen, nämlich um Schätze im Himmel einzulagern, die niemals verschwinden werden, damit wir uns selbst Erinnerungen schaffen. Und da bin ich bei dem nächsten Schatz. Wir hatten schon den Wortschatz. Wir haben aber noch einen anderen Schatz, den Erinnerungsschatz. Da ist es mir auf jeden Fall mal ganz besonders aufgefallen. Wir hatten ja diese Jugendfreizeiten, hatten wir ja 3 Stück. Und diese erste Jugendfreizeit nach Cesenatico. Immer, wenn ich daran denke, das kann ich so abrufen, das nutzt sich auch überhaupt nicht ab. Immer, wenn ich daran denke, habe ich so ein überwältigendes Gefühl. Ich denke, wow, das war großartig. Und das ist ein Schatz, den ich habe, den wir haben. Der ist da und das sind Schätze, die ihr alle habt. Ja, wir sollten nur öfter auch mal was rausholen und uns daran erfreuen. Erinnerungsschätze. Ja, wir schaffen uns Erinnerungen. Ja, und da haben wir doch unser ganzes Leben lang Zugriff drauf. Das ist ein Schatz im Himmel. Genau. Gute Taten für andere tun, Beziehungen aufbauen, von denen wir unser ganzes Leben lang profitieren. Es wird unser Leben bereichern und sinnvoll machen. Jesus ruft uns dazu auf, ein reicheres Leben voller Erfahrungen zu führen. Und da haben wir den nächsten Schatz. Ja, wir sind so langsam dabei, ja, die Schätze nach oben zu bringen. Unseren Erfahrungsschatz. Wie viel wert ist der denn, bitteschön? All die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. All die Fehler, die wir schon gemacht haben. Unser Erfahrungsschatz. Gerade der Älteren, ja. Ist ja ein Schatz, der immer größer wird. Und wir haben jeden Tag die Wahl, uns zu entscheiden, welchen Schätzen wir nachjagen und was für uns das Wichtigste ist. Wenn wir Geld mehr als alles andere wertschätzen, welches Leben erwächst daraus? Das können wir in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens nachlesen oder gucken, welches Leben daraus erwächst. Wenn wir jedoch Menschen und das Königreich Gottes wertschätzen, uns um das Beste für die Menschen kümmern und in Beziehungen, Wissen und Weisheit investieren, so werden wir uns Schätze sammeln, die in unserem Leben Früchte bringen, als auch in den Generationen nach uns, die uns folgen und die durch uns gesegnet werden. Wir werden dadurch einen positiven Unterschied in der Welt machen. Und ich habe heute Morgen, als ich meine in der Bibel etwas entdeckt, das möchte ich mit euch teilen, passt überraschenderweise zur Predigt. Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Jetzt kommt's. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht so, was gerade deine größte Herausforderung ist. Ich weiß nicht, welche Scheiße du gerade durchmachst. Ich bin Jugendleiter, ich darf das. Aber ich weiß, es gibt Hoffnung für dich. Und zwar deswegen, weil Hoffnung für dich im Himmel bereit ist. Es gibt Hoffnung für dich. Egal, wo du gerade stehst, egal, wie verzweifelt du bist, auch vielleicht mit dir selber und an dir selber, wo du merkst, da komme ich einfach nicht weiter. Es gibt Hoffnung für dich. Aber wir müssen sie schon abholen, diese Hoffnung. Aber sie ist da. Sie ist da. Und jetzt frage ich dich, willst du diesem Gott begegnen, der auf dein Herz sieht und nicht zuerst auf deine Schräglagen, auch wenn sie extrem sind. Ja? Denkt an Salomo und seine 1000 Brandopfer, an der Götzenopferstätte. Willst du ihm von Herzen dienen? Willst du ihm folgen? Willst du ihn kennenlernen oder besser kennenlernen? Willst du mit ihm den nächsten Schritt gehen? Dann steh doch jetzt mal auf. Ich würde gerne mit euch ein Gebet sprechen. Wenn es für euch in Ordnung ist, spreche ich das vor und ihr betet das nach. Jesus, Herr, Sohn Gottes, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Krankheit und für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast, dass ich hingehe und Frucht bringe. Und ich sage dir heute ganz neu, dass ich dich erwähle als meinen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich danke dir, Gott, dass du mir durch Jesus den Zugang zum Himmel und den Schätzen des Himmels gegeben hast. Heiliger Geist, bitte lehre du mich, von diesem Zugangsrecht Gebrauch zu machen, sodass die Schätze des Himmels hier auf dieser Erde verfügbar werden. Für diesen meinen Dienst stelle ich mich unter den Schutz des Blutes Jesu. Amen. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo du vor diesem Gebet standst, aber spätestens jetzt ist der Weg frei, dass du Gott begegnen kannst. Und wisst ihr, es ist sowas von, das meine ich 100%, ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Spruch, sowas von egal, was ich hier vorne erzähle. Was wichtig ist, dass du heute hier eine Begegnung hast mit dem lebendigen Gott. Es ist wichtig, dass du heute hier den Himmel erlebst und schmeckst. Und dafür wollen wir jetzt Raum geben. Ich bitte die Caro nach vorne und ihr Team, dass wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten können. Ihn und seinen König, nee, keine Lieder singen, das meine ich nicht. Ihn anbeten und sein Himmelreich wertschätzen. Ob ihr mitsingt oder nicht, ist aber nicht so entscheidend. Aber ihn anzubeten, ihn zu suchen.